Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 246. Folge vom MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und ja, es ist die Folge, auf die ich am wenigsten Lust habe. Aber wir werden ja schon sehen, warum. In dieser Folge müssen wir darüber sprechen. Aber das mache ich nicht mit mir alleine, wäre ja noch umso trauriger. Ich habe wie immer den lieben Daniel mit dabei.
Sagen wir es mal so, es ist was passiert, was in der Geschichte des MLS-Podcastes, der jetzt schon seit über 6 Jahren läuft, noch nie gegeben hat. Aber was es ist, da müsst ihr dran sein. Ich begrüße euch. Hallo Anne.
Fangen wir mit den positiven Dingen einfach an, würde ich sagen. Man kann jetzt Karten für die WM kaufen. Ach so, nee, Moment, das ist auch nicht positiv, weil die Preise sind wirklich dermaßen bodenlos. Und dieses ganze System ist ja auch aufgebaut mit, du musstest vorher an einer Art Lotterie teilnehmen, wenn du eine Visa-Karte hast, dann musstest du Glück haben, gezogen zu werden, dann bekommst du da einen Zeitslot und dann kannst du innerhalb dieses Zeitslots dir Karten kaufen. Und also die Preise, die dort aufgerufen werden, es gibt dort für, wenn man sich nur einzelne Gruppenspiele kaufen will, gibt es keine Karte unter $310 im Augenblick. Im Augenblick bedeutet, heute ist Dienstag, der 7. Man kann sich nationenspezifische Karten kaufen, die sehr unterschiedliche Preise haben. Die Top-Teams sehr teuer, die Heimteams arschteuer und so die kleineren Underdogs zum Beispiel, die auch nicht günstig, aber da ist der Preis dann ein bisschen geringer. Als Beispiel für die 3 Gruppenspiele von potenziell Österreich, wenn sie sich qualifizieren würden, würde man um die $790 bezahlen. Heißt also, ja, alles so in der 200er Range bei den Österreich-Spielen. Bei den Deutschland-Spielen dagegen ist es eher die 300er Range, also da agiert man so zwischen $310 und $350, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, ist da also bei knapp unter $1000. Allerdings hat man dann, wenn sich die Nation jeweils qualifiziert, auch eine Garantie, Karten für diese Spiele zu haben. Aber, auch noch schön, wenn das Team, für das man dann ein Kombi-Ticket gekauft hat, das erste Spiel hat oder ein besonderes Spiel, dann kommt nochmal ein Zuschlag oben drauf, nachdem man vorher schon die Karte bezahlt hatte. Und dieser Zuschlag kann dann, also die FIFA schreibt, er soll nicht mehr als 150% des eigentlichen Preises überschreiten. Also kann man sich ausmalen, was da noch für ein Preis am Ende rauskommt. Wenn man also das Pech hat, dass das Team, für das man dieses Kombi-Ticket gekauft hat, beispielsweise das Eröffnungsspiel gegen Mexiko machen muss, dann kann man davon ausgehen, dass dieses Ticket nochmal um bestimmt mindestens $500-600 teurer wird. Tendenziell eher noch mehr, weil für die Mexiko-Teams kriegst du irgendwie kaum noch Karten. US-Teams gibt's das gleiche und bei Kanada vermute ich ebenfalls. Also Daniel, jetzt die Frage. Hast du dir Tickets gekauft?
Ja, und zwar habe ich mir Tickets gekauft für Darmstadt gegen Schalke. Und Karlsruhe gegen Schalke. Aber nicht für die WM.
Ja, ich verstehe es auch. Ich habe Tickets gekauft für 3 Gruppenspiele. Und wir wissen zu diesem Zeitpunkt, dass wir noch gar nichts wissen. Deswegen ist es ja umso absurder. Ich habe für diese Karten jeweils $310 bezahlt, was unfassbar absurd ist und einfach nur unanständig. Die Karten werden aber nicht günstiger werden. Da bin ich mir fast ziemlich sicher. Fast ziemlich sicher ist auch schön. Aber also ich bin mir da eigentlich sicher, dass die Karten nicht günstiger werden. Man kann die Karten auch weiterverkaufen und wenn man sich aktuell schon den Resellermarkt ansieht, da werden Preise bis zum Mond aufgerufen. Also völlig absurd, auch für die niedrigsten Ticketkategorien, weil es dort keine Obergrenzen gibt. Und die FIFA kassiert dann in ihrem eigenen Ticketshop auch nochmal 15% zusätzlich umzu. Also die unterstützen das oder die hoffen natürlich auch darauf, dass die Leute ihre Karten dann weiterverkaufen, damit sie da auch nochmal Profit mitmachen können. Und ja, ich weiß dementsprechend gar nicht, für welche Teams und für welche Spiele genau ich da Karten habe. Also klar, ich kenne die Matchnummer, aber ich weiß nicht, wen ich da zu erwarten habe. Wenn ich Glück habe, ist es natürlich ein Top-Team, dann cool. Wenn ich Pech habe, dann wird's eines von den doch kleineren Teams, die in dieser WM ja mit dabei sein werden. Und dann wird's vielleicht nicht so interessant werden. Aber mal sehen, mal abwarten.
Ich habe mir gerade mal in der Zeit, wo du ein bisschen über die Preispolitik geredet hast und über die Preise, eine Liste aufgerufen. Natürlich Angaben ohne Gewähr. Kategorie 1 bis 4 gibt's. Und in der Gruppe hast du so Preise von 345 bis 620. Bei Kategorie 4 60 bis 105.
Kategorie 4 gab's nirgendwo. Also vielleicht werden die ja nochmal irgendwo aufgerufen werden, aber zu dem Zeitpunkt,
vielleicht
wo ich...
Vielleicht kommen die tatsächlich noch irgendwann, das weiß ich nicht. Darum geht's
das glaube ich nicht.
Aber die
aber diese
steigern sich natürlich von... Ja, von der Wichtigkeit des Spiels. Ein Finale ist natürlich teurer als ein
Klar.
Gruppenspiel. Das ist natürlich logisch. So, ich sag dir jetzt mal, was die Preise sind hier für Spiel um Platz 3. Wir haben, ich sag es einfach mal, $715. Was glaubst du, welche Kategorie ist das?
Ist aber die zweitschlechteste Kategorie.
Nee. Wir
die
haben tatsächlich
oder?
Kategorie 2, Kategorie 3 ist 360, Kategorie 4 ist 165 und Kategorie 1 ist 1000. So, jetzt kommt das Finale, schnall dich an. Wie gesagt, Angaben ohne Gewähr. Ich beziehe mich hier von einem Online-Portal. Da weiß ich natürlich nicht, inwieweit das stimmt. Kategorie 4, Finale, 2030. Es ist nicht das Jahr, in dem die WM in vielen Ländern stattfindet, sondern da fängt das Finalticket an. Dann haben wir 2790 für Kategorie 3, 4230 Kategorie 2 und für diejenigen, die ein bisschen mehr, ich würde sagen Komfort wollen, vielleicht ein bisschen mehr am Spielverrand sind oder $6730 übrig haben, die haben eine Kategorie 1 Ticket fürs Finale.
Das Absurde ist, du kannst schon zum jetzigen Zeitpunkt keine Finaltickets mehr kaufen. Es kann natürlich auch sein, dass sie die alle erst viel, viel später freischalten. Aber man konnte aktuell nur für die allererste K.O.-Phase Tickets kaufen. Alle anderen waren nicht mehr verfügbar. Ich gehe eigentlich schon fast davon aus, dass die einfach ausverkauft sind und dass die Leute sie schon gekauft haben, weil sie genau wissen, der Preis wird definitiv steigen zu dem Zeitpunkt. Weil es eben nicht das Risiko ist, dass es ein Gruppenspiel ist mit zwei uninteressanten Teams, sondern es sind dann schon die interessanteren Teams. Und die dann richtig teuer weiterverkaufen. Oder aber vielleicht sind sie ja doch so vernünftig und machen es wirklich erst später, wenn überhaupt ein bisschen was feststeht. Das kann natürlich auch sein. Aber da glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig dran. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich kaufen konnte, gab es keine Kategorie 3 und 4 Karten mehr. Außer bei den Kombi-Tickets für... wenn du für ein spezifisches Team dir Karten kaufen willst. Da gab es zum Beispiel bei Österreich noch Kategorie 3. Und das waren die Tickets halt für $210 etwa. Aber Kategorie 4 habe ich nirgendwo sehen können. Außer Rollstuhlfahrerbegleitung. Aber die kannst du natürlich nur kaufen, wenn du ein Ticket für Rollstuhlfahrer hast. Wo man die bekommt, gar keine Ahnung. Aber das ist also völlig blöd schon wieder gemacht. Und die Preise werden wirklich komplett absurd werden. Wir
ja,
sind da schon ganz fern von jedem Fußballspaß.
Können wir doch Vincent von der Treppe runterstoßen. So im Mai. Dann Rollstuhltickets beantragen. Und einmal bist du Begleitperson, einmal bin ich Begleitperson. Und wir kommen kostenlos rein. Ich meine, Vincent will sicherlich auch WM-Spiele sehen. Dann soll er das Ticket kaufen. Da er aber im Rollstuhl sitzt, braucht er eine Begleitperson. Das sind dann halt wir.
Aber du brauchst ja, du kommst eben nicht kostenlos rein als Begleitperson, sondern du musst auch dafür Tickets kaufen. Die,
ja, aber die sind ja wahrscheinlich dann überschaubar, denke ich.
Naja, also die günstigsten Rollstuhlfahrer-Begleitungstickets, die ich gesehen habe, und davon gab es durchaus noch ein paar, fingen, meine ich, bei $120 an. und ging dann auch aufwärts bis über 300 Dollar. Und da bist du aber halt aber in der Kategorie 4.
Aber müssen wir mal überlegen, wie wir das handhaben.
Ja, da müssen wir eine Lösung finden. Auf jeden Fall habe ich mich heute, als ich die Tickets gekauft habe, ein bisschen gefühlt wie ein, es war so ein Deal mit dem Teufel im Prinzip. Das Risiko ist vielleicht ein bisschen überschaubar, weil man ja gegebenenfalls das Ticket auch weiterverkaufen kann, wenn es denn jetzt doch ein Spiel ist, was einen persönlich nicht interessiert, aber andere vielleicht sehr. Aber trotzdem ist es wirklich in jeder Hinsicht politische Lage in den USA schwierig, die Preisgestaltung der FIFA extrem schwierig, beides extrem schwierig. Und ja, dadurch, dass man ja auch wirklich gar nicht weiß, wen einen da jetzt erwartet, ist es ein Deal mit dem Teufel, ganz sicher. Ich werde dann aber irgendwann mal berichten, welche Spiele mich dann jetzt erwischt haben und ob ich sie mir ansehe oder ob ich dann die Tickets an anderer Stelle weitergebe. Ihr werdet es dann hören.
Übrigens, so Brocken wie Frankreich gegen England oder Spanien gegen Argentinien oder so und auf einmal verkaufst du das Ticket für einen fünfstelligen Preis.
Ich vermute, dass da sehr viele ein bisschen drauf pokern, aber du kannst halt wirklich auch so die kleinsten Fußballnationen haben.
Du kannst auch, keine Ahnung, Deutschland gegen Ghana haben.
Ja, aber das wäre ein geiles Spiel, glaube ich. Ghana ist schon ein sehr interessantes Fußballland.
Ja. Gut, stimmt. Soll es auch mehr Disrespect gegen unsere Deutschen sein, die eh wieder in der Vorrunde ausscheiden werden, wie gefühlt jede WM.
Ja, wenn sie sich qualifizieren.
Seit 2018. Werden wir uns qualifizieren? Du hast ja das Comedy-Ticket erwähnt. Was passiert denn jetzt, wenn man sich eins für Deutschland holt? Weil wir haben ja sehr viele Zuhörer aus Deutschland, natürlich auch ein paar aus den USA, kann ich mir vorstellen. Aber was passiert denn jetzt, wenn du sagst, gut, ich möchte 3 Wochen USA-Urlaub machen und möchte die deutschen Spieler mitnehmen, kaufe mir jetzt ein Comedy-Ticket und dann kommt das böse Erwachen, Deutschland qualifiziert sich nicht.
Ich fange mal erstmal mit den USA an. Die Comedy-Tickets dort liegen bei, ich glaube, die niedrigste Kategorie, die man erwischen konnte, da lag man bei letztendlich über 4.000 Dollar für die 3 Spiele. Und es gibt auch wirklich kein einziges USA-Spiel zum Augenblick, wo die Tickets in der schlechtesten Kategorie unter 1.100 Dollar sind. Also ich wollte ja eigentlich unbedingt USA-Spiele sehen, aber nicht für den Preis, auf gar keinen Fall. Wenn man sich jetzt aber ein Kombi-Ticket für eine Mannschaft holt, die noch nicht qualifiziert ist, aber vielleicht gute Chancen hat und sich dann am Ende doch nicht qualifiziert, zum Beispiel Deutschland oder Österreich, dann bekommt man das Geld zurück, außer einer Bearbeitungsgebühr von 10 Dollar, die sich die FIFA da einkrallt. Also da ist das Risiko wirklich gering. Und bei so manchen Teams lohnt sich das durchaus auch mal nachzusehen. Beispielsweise bei Österreich, ich hatte es ja schon vorhin gesagt, da waren wir bei ein bisschen über 700 Dollar für 3 Spiele. Ist auch eine Menge Geld, ohne Frage. Aber im Vergleich zu anderen Teams ist das noch überschaubar. Und wenn man Fan vom österreichischen Team zum Beispiel ist, dann kann man das machen. Und auch, ja, fürs deutsche Team, für unter 1.000 Dollar bekommt man das Kombi-Ticket in der niedrigsten Kategorie zum Augenblick. Das kann sich ja alles nochmal ändern. Vielleicht kommen nochmal neue Karten. Vielleicht sind die günstigsten Karten dann weg. Wir können es ja nicht hervorsehen. Ansonsten, hast du die Vorstellung vom Ball gesehen?
Ich habe ihn gesehen, den Ball. Und das soll ja in der Richtung von Jabulani, oder wie immer der heißt, aus 2010 gehen, der übelst speziell sein soll. Also der ist nicht so ein klassischer Fußball, sondern der ist irgendwie so gefertigt, dass der übelste einen Flair hat, beziehungsweise gerne sich anders bewegt als ein normaler Fußball.
Vom Aussehen her fand ich ihn jetzt nicht so wahnsinnig speziell, aber auch nicht so wahnsinnig schön. Da hat man schon erheblich bessere. Der sieht mir da ein bisschen zu sehr flickenteppichmäßig aus. Aber mal sehen, wie so die Qualität des Ganzen dann ist. Gehen wir mal noch ganz kurz in eine der ersten MLS-Partien, über die wir heute sprechen werden. Weil es da nicht so wahnsinnig viel zu reden gibt. Gab nur ein Tor in dieser Partie. Aber es gab 2 interessante Szenen. Und am Ende muss man dann die Frage stellen. Charlotte, wie habt ihr es geschafft, nur mit 1-0 zu gewinnen, wenn ihr seit der 30. Minute mit 2 Spielern in Überzahl wart? Das Spiel war DC United gegen Charlotte logischerweise und bereits in der 21. Minute holte sich der Torhüter von DC United, Luis Barabas, oder Barassa, so, eine rote Karte, weil er den Ball ganz knapp vor der Strafraumgrenze in die Hand nahm und damit eine Torchance verhinderte. Und nur 9 Minuten später gab es die nächste rote Karte für einen Spieler, wo ich mich manchmal frage, warum der überhaupt noch spielt. Weil jedes Team sollte mittlerweile wissen, wie er tickt. Es ist Herrera. Der hat seinem Gegenspieler einen Kopfstoß gegeben. Klare Sache, in beiden Fällen, keine Frage. Gut, im ersten Fall ganz knappe Geschichte, aber ist dann tatsächlich auch völlig berechtigt. Zweiter Fall, der Zinedine Zidane Gedächtnisstoß, ist halt auch blöd, weil der Schiedsrichter das natürlich auch sieht. Und selbst wenn nicht, da greift dann wahrscheinlich doch der Videoassistent an. Was sagst du zu der Partie?
Letzten Endes ist es eigentlich egal, ob die jetzt 1-0 gewinnen. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 kann denen herzlich egal sein, weil die den, also klar, es geht natürlich schon noch um Platz 4 und auch mindestens ein Heimspiel mehr, was man hat potenziell im Vergleich zu New York City FC. Inter Miami könnten sie zwar einholen, für Platz 3 halte ich aber für ausgeschlossen. Deswegen rede ich jetzt von Platz 4. Und da hat man 4 Tore aktuell mehr geschossen als New York City FC. Beide haben noch ein Spiel. Und ich bezweifle, dass New York City FC das Ding irgendwie schaukeln wird. Aber ja, es ist halt, du hättest dir eine bessere Ausgangslage schaffen können, definitiv. Vielleicht auch müssen. Gerade zweimal in Unterzahl. Wenn am Ende alles gut geht und du vielleicht doch sogar noch Dritter wirst, dann juckt es keinen mehr. Aber dazu muss man dann einfach Spielglück haben in den kommenden Wochen.
Na gut, Charlotte, die zu Hause zwar unglaublich stark sind, empfangen aber Philly, über die sprechen wir dann gleich nach der Pause. Der New York City FC spielt zu Hause. Jetzt rate mal, wen sie zu Gast haben.
Was, Chicago?
Nein, deine Sounders.
Ja gut, dann enthalte ich mich. Ich möchte nämlich nichts Falsches sagen. Nein, also es stimmt natürlich, wenn Charlotte verliert und New York City gewinnt, dann bist du Fünfter, definitiv. Es gibt einfach die Tordifferenz nicht her, aber ich glaube, ja, selbst mit einem 3-0 wäre es, ja, ich weiß es nicht. Klar, du musst höher gewinnen, definitiv kein Thema, aber wenn alles gut geht, dann juckt es keinen mehr. Und wer weiß, vielleicht haben sie auch Kräfte geschont oder gesagt, gut, wir führen jetzt 1-0, wir sind zweimal in Überzahl, wir wollen keine Verletzung riskieren. Weil es soll ja auch Leute geben, die irgendwie zu Blutgrätsche ansetzen und somit früher duschen gehen dürfen als andere.
Wäre völlig absurd.
Damit meine ich nicht Herrera.
Nee, der macht ja den Sinne, den Zidane-Gedächtnisstoß. Aber ja, ich glaube, das wird auch die interessantere Frage noch in der Eastern Conference, die beiden Plätze. Wie es ansonsten noch in der Eastern Conference aussieht, das besprechen wir gleich im nächsten Part vom MLS-Podcast nach einer kurzen Werbung.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast und wir bleiben mal in der Eastern Conference. Auf dem letzten Platz der Eastern Conference ist DC United, wenig überraschend, Die haben ihre Saison im Prinzip ja jetzt auch schon abgeschrieben. Sind ja auch schon lange eliminiert. Ebenfalls lange beendet ist die Saison für Atlanta und Montreal. Toronto auch. Die Refs, ich meine mich dunkel zu erinnern, hatten jetzt zwischenzeitlich mal ganz kurz einen Lichtblick. Und aber waren zu dem Zeitpunkt auch schon eliminiert, von daher war das dann auch egal. Dementsprechend, es ging, darüber hatten wir in der letzten Folge gesprochen, jetzt nur noch um ein Duo, was die Chance hätte, um ein Duell zwischen Chicago und den Red Bulls. Die Entscheidung ist in der vergangenen Woche mitten in der Woche gefallen, in der Partie zwischen Chicago Fire und Inter Miami. Auswärts beim Inter Miami musste Chicago gewinnen, um sich für die Playoffs zu qualifizieren und die Red Bulls dementsprechend zu eliminieren. Sagen wir es so, das Spiel war wild. Hast du dir da was von angesehen?
Ja, definitiv. Aber es ist ja für dich mehr von Bedeutung, weil für dich war es ein Spiel, wo ihr keinen Einfluss drauf hattet, deine Red Bulls, aber natürlich letzten Endes entweder profitiert hätten, sofern Inter Miami gewinnt, oder aber ins Tal der Tränen gestürzt worden wärt, hätte Chicago gewonnen. Aber das war wirklich ein absurdes Spiel, wo du gefühlt wieder eine Führung aus der Hand gibst, wo alles passiert, wo du das Spiel noch verlieren kannst, wo man kurz gejubelt hat, die anderen haben alles verflucht und so weiter, und am Ende gab es einen Sieger, im wahrsten Sinne des Wortes, weil zwei Teams im Endeffekt verloren haben. Das eine vom Sofa aus und das andere im Stadion.
Generell, die ganze Partie war wirklich völlig absurd. Ich habe im Nachhinein jetzt mal gelesen, dass viele sich beschwert haben, dass es wahrscheinlich die schlechteste Partie von Messi in seiner gesamten Karriere war. Er hatte zwischenzeitlich einen Pfostentreffer noch. Gut, das passiert, das ist jetzt nicht so tragisch. Hatte aber trotzdem mehrere ziemlich gute Chancen, die er nicht genutzt hat. Die eine Szene, wo er den Pfostentreffer hat, war sowieso sehr, also war ein Sinnbild des Spiels für Miami an dem Tag. Weil er trifft erst gegen den Pfosten, der Ball prallt davon ab, fliegt wieder zurück in den Strafraum. Dort landet er vor dem nächsten Miami-Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war. Der trifft gegen die Latte, der Ball fliegt wieder weg. Also es war völlig absurd. Chicago ging bereits nach 11 Minuten in Führung und erhöhte in der 31. Minute auf 2-0. Kurz danach gab es aber ja auch so ein schönes Kacktor von Miami. Irgendwie reingeduselt er den Ball, ganz merkwürdig. Stand also nur noch 2-1. Kurz vor der Pause gab es dann, ich glaube, eine Ecke war es da gewesen, ein nochmal die Erhöhung von Chicago auf 3-1, bis 1-3, sie haben ja auswärts gespielt. Und ja, in der Pause hat man sich dann nochmal besprochen, gerade Miami ist nochmal ganz tief in sich gegangen und hat überlegt, die wollen jetzt sich hier nicht zu Hause die Butter vom Brot nehmen lassen. Und Suarez hat dann in der 57. Minute den Anschlusstreffer gemacht und tatsächlich in der 74. Minute es zum 3-3 geschafft. Also, sehr spannende Partie an sich. Aber dann wurde es ein bisschen, naja, wild. Was aufgefallen ist in dieser Partie, und das fällt ja schon seit Jahren auf, die Verteidigung von Miami ist absolut merkwürdig. Also, teilweise hat man den Eindruck, da stehen irgendwelche NPCs auf dem Platz. Du kaufst dir die teuersten Spieler fürs Mittelfeld oder für den Sturm, aber hinten in der Verteidigung, da stehen halt wie gesagt die NPCs rum. Wirkt zumindest manchmal so. Und auch bei dem ein Tor, was jetzt dann fällt, ist das definitiv der Fall. Der Ball duselt da wirklich durch den Strafraum, geht zwischen die Beine des Torhüters durch, landet dann natürlich direkt vor dem freistehenden Chicago-Spieler, der muss nur noch kurz ihn reinschieben. Easy Ding. Dementsprechend Chicago führt dann da an der Stelle. Und dann gibt es kurz vorm Schluss, naja, in der 83. Minute, ein bisschen Zeit war da noch, gab es einen sehr schönen Fernschuss zum 3-5. Und das war dann das Endergebnis. Heißt, Chicago hat sich in dem Moment für die Playoffs qualifiziert. Das ist das erste Mal seit 8 Jahren, dass sie das jetzt geschafft haben. Also die Entscheidung, einen neuen Trainer zu holen und sich Berhalter als Trainer zu holen, war für Chicago an der Stelle wohl die richtige gewesen. Und ja, für die Red Bulls ist damit jetzt Feierabend. Und es gibt zwei interessante Phänomene an der Stelle. Phänomen 1. Damit ist jetzt eine 15-jährige Streak gebrochen. Sie führen damit aber auch deutlich noch an. Es gibt aktuell kein Team, was irgendwie auch nur in Ansätzen daran käme. Ich glaube, die längste Streak ist jetzt 5 anhaltende Jahre oder 6. Und das letzte Mal sich nicht für die Playoffs qualifiziert, hatten sie 2009. Beziehungsweise sie waren seit 2009 immer durchgehend qualifiziert. Und warum ist das interessant? In dem Jahr davor waren sie im MLS Cup. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Erinnerung zurück. Wer hat letztes Jahr im MLS Cup gespielt?
LA Galaxy.
Exakt, das waren die Red
Bulls. Und wer schlägt in den Playoffs?
Das waren die Red Bulls.
Galaxy.
Gegen die Galaxy. Und dementsprechend ist es ihnen wieder passiert. Also offensichtlich, wenn sie in den MLS Cup kommen, dann können sie in der Saison danach es nicht mal in die Playoffs schaffen. Das ist auch verdient.
Also, sie haben wirklich verlieren.
Die haben wirklich eine echt miese Saison gespielt. Es waren immer wieder die gleichen Dinge, die aufgefallen sind. Es war immer wieder eine ganz merkwürdige Startelf. Es gab so ein paar Spiele, da war eine vernünftige Startelf, das hast du dann auch gemerkt. Aber dann direkt im nächsten Spiel wieder ganz komische Entscheidungen. Da stehen Spieler zum Teil auf dem Platz, fragt man sich ja auch, warum. Ja, also ich bleib dabei, Sandro muss gehen. Das war definitiv nicht das, was man braucht. Die müssen sich jetzt definitiv umbauen. Von dem einen oder anderen Spieler hört man auch schon, dass die Verträge jetzt zum Ende des Jahres enden werden, dass sie eventuell nicht zurückkommen werden, darunter Carlos Cornell. So wie er mit den Fans gespielt hat, der hatte nach dem letzten Spiel jetzt gegen Cincinnati war es, ist er zu den Fans gegangen, hat mit denen auch nochmal gesprochen. Und so wie er da mit ihnen gesprochen hatte, klang es schon so, als wenn er vielleicht anderweitig schon einen Vertrag hat oder etwas in Aussicht hat und nicht zurückkommen wird. Und vielleicht auch noch interessant, es gab ja das Hudson River Derby am vergangenen Woche, also vorletzten Wochenende. Das war auch schon wieder so ein Duselspiel. Da setzte sich der New York City FC mit 2-3 durch. Und danach gab es richtig Stunk, natürlich von den Fans. Und es gab ein bisschen Ärger mit Edwards. Ärger in dem Fall, es hieß zwischenzeitlich, es sei dort von einem Fan eine rassistische Beleidigung gerufen worden. Ich habe deswegen mal genau nachgeguckt, so innerhalb der Fanszene, was die so schreiben. Und alle, die in der Nähe von diesem Fan waren, schreiben, da ist keine rassistische Beleidigung gefallen. Da sind Beleidigungen auf jeden Fall gefallen. Die habe ich auch gelesen, die waren sehr interessant. Und in Teilen konnte ich sie nachvollziehen. Aber keine rassistische. Etwas hatte sich einfach ordentlich in die Haare bekommen mit den Fans, weil die, also im Prinzip so die Kernaussage war, du verdienst es nicht, dieses Trikot zu tragen. Und das scheint jetzt so ein bisschen bei der Ehre gepackt zu haben. Auch die Rapids hatten dann später bestätigt, dass auch wenn anfänglich es eine entsprechende Meldung gab, aber dass da keine rassistische Beleidigung gefallen ist. Dementsprechend ist da alles fein, sonst hätte ich das auch scheiße gefunden. Ja, aber klar, die Fans sind absolut pissed. Fühle ich. Und da muss jetzt was gemacht werden. Also da muss ein definitiv besserer Kader her und auch ein Trainer, der den Kader, den man hat, zu nutzen weiß. Dementsprechend nächstes Jahr kein Leagues Cup. Ich überlege gerade, US Open Cup? Ich glaube, US Open Cup auch nicht, oder? Aber ich bin nicht mehr. Doch, US Open Cup müsste eigentlich dabei sein. Und halt keine Playoffs. Das heißt, die Saison endet nächste Woche. Spätestens Anfang November ist dann Feierabend. Hast du noch irgendwelche gehässigen Kommentare?
Es ist halt, ich will nicht sagen schade, weil das Team, wo es halt am Ende des Tages über den Strich steht, hat es auch meistens verdient über die Saison hinweg. Ob Sandro Schwarz der Richtige ist oder der Falsche, ich glaube, es ist sinnvoll, wenn du dich nach einem anderen Trainer umschaust. Er hat das Team zwar überperformen lassen, muss man einfach so sagen. Das ist jetzt auch kein Disrespect oder so, sondern das ist in meiner Augen einfach die Tatsache, weil wenn du die Saison drauf, klar, du hast Abgänge, Zugänge, die nicht so eingeschlagen haben und so weiter. Aber wenn du die Saison drauf nicht in die Playoffs kommst, dann hast du davor überperformt. Klar, man hat verloren. War ärgerlich gegen die Galaxy. Gut, die Galaxy, die hat es noch heftiger getroffen als euch. Aber am Ende des Tages ist es für beide Teams eine Saison zum Vergessen. Und man kann es halt kommende Saison nur besser machen. Zumindest die Galaxy kannst du besser machen. Ihr könnt auch um den guten Spoon spielen.
Ja, das stimmt. Ich würde ehrlich gesagt noch nicht mal sagen, dass er sie in der letzten Saison hat überperformen lassen. Weil, also ehrlich gesagt, auch die letzte Saison war nicht wirklich gut. Und auch da hatte man sich so mit Ach und Krach irgendwie in die Playoffs gehangelt. Und ja, da haben sie dann, keine Ahnung, was für schwarze Magie sie da angewendet haben, dass sie es in den MLS Cup geschafft hatten. Gut, an der Stelle endete dann auch die schwarze Magie wieder. Aber also auch das war keine krasse Saison gewesen. Und wenn man sich mal so andere Jahre ansieht, da liegen Welten dazwischen und da war der Kader erheblich günstiger und da waren erheblich mehr Spieler dabei, die man nicht so auf dem Schirm hat eigentlich. So, von daher erwarte ich eigentlich schon von der Qualität des Kaders erheblich mehr, abgesehen von einzelnen Spielern, bei denen ich wirklich nicht verstanden habe, warum die immer wieder den Weg in die Startelf gefunden haben, während andere Spieler es nicht geschafft haben. Beispielsweise, warum Tempaka nicht regelmäßig in der Startelf gespielt hat, der ein wahnsinnig guter Verteidiger ist und der da wirklich viel hinten immer raushält und auch einfach sehr erfahren ist. Stattdessen nimmt man dann welche, die immer wieder auffallen, damit, dass sie Elfmeter provozieren. Hilft dann nicht so sehr. Aber ja, ich bin sehr gespannt, was in der Offseason passiert und wie das Front Office da jetzt Lösungen finden will. Man hat ja jetzt ausreichend Zeit dafür.
Schauen wir mal, in welche Richtung der Weg gehen wird.
Ansonsten können wir aus der Eastern Conference noch sagen, da sind jetzt logischerweise alle Plätze vergeben. Am Ende entscheidet sich jetzt nur noch, wer muss in das Extraspiel gehen, wer hat frei und wer hat mehr Heimspiele. Das hatten wir gerade eben schon angesprochen. Es gibt aber noch eine Entscheidung, die ebenfalls bereits gefallen ist, nämlich das Supporters Shield. Wir haben einen neuen Supporters Shield Gewinner.
Quasi.
Hast du denn mitbekommen,
wer es ist? Ja, und zwar haben wir, du musst es anders sagen, und zwar der Supporters Shield Sieger holt ja eigentlich im Umkehrschluss nicht unbedingt die Meisterschaft, also den MLS Cup.
Ja.
Nimm dein Schweigen als Zustimmung. Es ist tatsächlich das Team, was erst kürzlich von Thomas Müller und Co. 7 Tore geschluckt hat. Und damit in einem Spiel so viel wie in gefühlt allen anderen Spielen. Philadelphia.
Ja, sie haben es ja übrigens ein paar, 3-4 Wochen später dann wieder gut gemacht, wo sie DC United mit 6-0 zu Hause gelassen haben. Es war auswärts. Aber ja, Philly hat das Supporters Shield für sich schon ergattert. Sie können von ihrem Thron nicht mehr heruntergestoßen werden. Und ich meine, wie am Anfang der Saison hatten sie so ein bisschen gestrauchelt, aber haben sich dann recht schnell stabilisiert und waren da auch sehr, sehr kontinuierlich. Also absolut solide Saison dann für sie. Dass man mal nicht so perfekt anfängt, ja, okay. Aber wichtig ist, dass du über lange Phasen hinweg vernünftig spielst und das haben sie.
Du hast halt den großen Vorteil, du hast das Heimspiel und du spielst halt, wenn es gut läuft, gegen den Gewinner aus, ich gehe jetzt mal stark davon aus, das wird Chicago oder Columbus. Orlando hat noch 2 Spiele. Ich glaube nicht, dass sie unterm Strich bleiben. Dazu sind die einfach zu stark und den Tiebreak gewinnen die locker gegen die Crew und auch eventuell gegen Chicago. Nashville wird sich natürlich zeigen. Die haben jetzt noch ein Spiel am letzten Spieltag natürlich. Spielen halt gegen Inter Miami. Das ist natürlich die Frage. Packen die das? Oder packen die das nicht? Aber auch Nashville hat einen besseren Tiebreak als die Crew. Und von daher steht und fällt also damit, was Chicago macht.
Also, zu Nashville? Kurz gesagt,
ja.
Mach ich.
Also, Chicago, um es abzuschließen, die spielen gegen die Refs, können sie gewinnen und die Crew spielt gegen New York. Also.
Gegen die Red Bulls?
Kommt halt drauf an.
Ja, muss ja.
Ja. Hm. Kommt halt drauf an, also da ist alles offen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass Orlando fix ist. Einfach weil sie noch zwei Spiele haben und eigentlich nur einen Punkt brauchen. Und Nashville kann einen Unentschieden gegen Miami rausholen. Definitiv. Und Nashville schlägt keiner im Tiebreak, wenn es drauf ankommt. Die können das sogar noch theoretisch, wenn es gut läuft, über den Strich kommen. Aber auch da, wie gesagt, glaube ich, grätscht Tiebreak zu sehr rein. Steht und fällt damit. Ja. Steht und fällt damit. Man sieht es halt wirklich, du musst, also dir reicht es ja nicht zu gewinnen, sondern du musst auf Schützenhilfe hoffen. Weil halt einfach der Tiebreak reingrätscht. Und Columbus hat halt am wenigsten Siege von allen Teams, die über dem Strich stehen. Und damit auch eigentlich nahezu keine Chance. Also ich sag, die Crew ist safe unterm Strich. Also auf 8 oder 9. Die gehen safe in die Wildcard Round. Und ich bleib dabei, Chicago auch. Chicago holt vielleicht maximal einen Punkt. Hat den Tiebreak zwar gegen Orlando, aber da Orlando mindestens ein Spiel punkten wird, sind die zwei. Also an der Tabelle ändert sich fast nichts mehr. Kurz gesagt.
Na gut, Orlando spielt jetzt als nächstes gegen Vancouver. Das wird vielleicht schwierig. Und danach spielen sie auswärts gegen Toronto. Gut, Toronto ist auf jeden Fall ein Gegner, den man schlagen kann. Aber die können, wenn du Pech hast, auch unbequem sein. Beziehungsweise, wenn du richtig viel Pech hast, kann auch das Wetter so unangenehm sein schon in Toronto. Mal sehen. Also, das könnte vielleicht nur interessant werden. Zu Nashville. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, mit wie viel großen Ambitionen die da jetzt rangehen an das letzte Spiel. Die haben nämlich gerade was zu feiern gehabt. Wir hatten das Finale vom US Open Cup gegen Austin. Und das gewannen sie. Dementsprechend ist Nashville der diesjährige US Open Cup Sieger und hat sich damit auch schon für die CONCACAF Champions League, hieß es ja früher, Champions Cup qualifiziert. Und ja, in den Playoffs sind sie ja auch schon sicher. Von daher, vielleicht gehen sie es ein bisschen entspannter an. Mal sehen.
Schauen wir mal.
Ich würde vorschlagen, wir machen mal nochmal eine kurze Pause und dann springen wir in die Western Conference, weil so viel sei schon gesagt, da ist noch nicht alles klar. Also bis gleich beim MLS-Podcast.
Erst ein Box-Champion, dann ein Mörder, zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen, doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zum MLS-Podcast und wir springen jetzt mal in den Wilden Westen, der sich immer noch nicht entscheiden konnte. Was feststeht, aber das ist auch nicht neu, LA Galaxy ist raus, Kansas City ist raus, St. Louis und Houston. Noch mit in der Gruppe der möglichen Teams sind die Earthquakes, die Rapids, Real Salt Lake und Dallas. Allerdings Dallas mit 41 Punkten, Real Salt Lake mit 40, die Rapids ebenfalls mit 40. Die Earthquakes dagegen haben 38 Punkte. Also für die wird es schon mal nochmal ein bisschen schwieriger. Was sind deine Vermutungen? Wer setzt sich am besten durch und warum?
Salt Lake, und Dallas haben halt noch jeweils zwei Spiele. Die stehen erst bei 32 Spielen. Es kommt halt drauf an. Also, lass mal San Jose oder die Rapids ihre Spiele gewinnen. Dann stehen sie über dem Strich und verdrängen beide Teams. Aber lass mal,
Salt Lake und Dallas punkten. Also es ist halt immer wieder schwierig. Das kann man halt, gerade wenn die Teams über den Strich ein Spiel mehr haben, kann man einfach das bessere Momentum. Und Dallas spielt gegen die Galaxy, darfst du nicht vergessen. Glas haben auch Vancouver, da werden sie unter die Räder kommen. Keine Frage, aber gegen die Galaxy musst du gewinnen. Haben sie auch zuletzt im Spiel tatsächlich. Also unter der, oder jetzt am Wochenende. Von daher, quasi in Anführungszeichen, das Rückspiel gewinnst du dann halt auch. Und Salt Lake spielt gegen meine Galaxy.
Oh gegen deine Gott. Galaxy.
Aua, aua, aua. Oh, bitte schneid es raus. Aua.
Oh, es ist eigentlich zu witzig.
Ich hab grad auf Galaxy jetzt open, gelesen. Ne? Okay. Salt Lake spielt gegen meine Sounders in Seattle. Unter der Woche, am Wochenende. Und die Woche drauf spielen sie gegen St. Louis. Auch da sind 3 Punkte Pflicht. Also, ich weiß nicht, wie Dallas, wie San Jose oder die Rapids in die Playoffs kommen wollen. Weil ich schätze, das sagt, der LAFC ist zu stark und Austin ist ein 50-50-Game. Also, Tendenz eher San Jose. Dann haben sie 41 Punkte. Den Tiebreak holen sie gegen Dallas. Insofern Dallas sieht 2 Spiele verlieren sollte. Aber Salt Lake reicht einen Punkt. Und den Rapids auch. Nee, die brauchen 2 Punkte. Salt Lake ist safe. Definitiv
ziemlich
safe.
Ziemlich, ja.
Und wenn, dann San Jose über den Tiebreak irgendwie. Lass sie Dallas rauskicken, aber da muss schon viel passieren. Das ist passiert. Also ich sag, das bleibt so.
Zumal man auch sagen muss, also die Earthquakes haben in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen überhaupt keine gute Phase. Die haben zwischendurch mal ein Spiel gewonnen oder vielleicht mal mit ein bisschen Ach und Krach sind sie in Unentschieden geraten. Aber eigentlich haben sie seit Wochen schon eine wahnsinnig schlechte Phase. Und dementsprechend würde mich es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überraschen. Klar, auch Austin hatte jetzt zuletzt keine so gute Phase. Wie gesagt, US Open Cup gerade frisch verloren. Und dann hatten sie auch noch gegen St. Louis verloren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie das jetzt an der Stelle dann nicht nochmal vom Tisch nehmen lassen wollen. Und da nochmal notwendige Punkte gerne mitnehmen wollen. Sie können sich zwar nicht besser qualifizieren, aber was sie natürlich versuchen werden, ist zu verhindern, dass sie jetzt hier nochmal unter oder überhaupt in die Wildcard-Runde müssen. Von daher wollen sie diese Punkte haben. Bei Real Salt Lake, ich hatte es in einer der letzten Folgen ja schon mal gesagt, die sneaken sich einfach jedes Mal durch, sind über eine große Phase so im unteren Mittelfeld und man hat sie im Prinzip gefühlt schon immer von den Playoffs abgeschrieben und dann ganz plötzlich kommen sie aus so einer geheimen Ecke, aus so einer Geheimtür plötzlich an und schnappen sich dann doch immer den letzten Playoff-Platz. Und das, ich vermute ehrlich gesagt, dass das hier auch an der Stelle wieder passieren würde. Die haben dafür jetzt zuletzt okay gespielt, da immer wieder auch für Überraschung gesorgt. Beispielsweise haben sie Dallas geschlagen. Gut, gegen die Rapids zu gewinnen war jetzt nicht der allergrößte Schachzug. Aber an den Stellen, wo sie Punkte sammeln konnten, haben sie Punkte gesammelt. Gut, gegen Seattle auswärts, es wird wahnsinnig schwer. Vielleicht schaffen sie einen Unentschieden. Ansonsten fahren sie halt nach St. Louis und holen sich dann da die notwendigen Punkte, die sie da brauchen. Wie gesagt, da gehe ich auch davon aus. Und Dallas hat jetzt zuletzt, ehrlich gesagt, ganz vernünftig gespielt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die jetzt gegen L.A. keine Punkte holen. Gut, du hast es schon gesagt, Vancouver wird nochmal vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber spätestens, wenn sie sich gegen, oder schon allein, wenn sie sich gegen L.A. Punkte geholt haben, ist das Ding durch. Von daher erwarte ich da jetzt ehrlich gesagt keine wahnsinnig große Überraschung mehr. Was aber...
Möchtest du mein Hot Take?
Ja.
Dallas und oder Salt Lake ziehen an den Timbers vorbei. Die Timbers haben noch ein Spiel gegen San Diego. Die wollen unbedingt gewinnen. Die wollen Heimspiel bis zu den Playoffs, also bis zum Finale. Wollen auch dementsprechend gewinnen. Sie stehen einfach besser da als Vancouver. Also selbst wenn Vancouver 20-0 gewinnt. Klar, es sind noch zwei Spiele, sie können auch eingeholt werden. Aber gehen wir davon aus, sie verlieren eins. Wird es ein bisschen hart. Deswegen mein Hot Take. Es zieht mindestens ein Team an den Timbers vorbei und die Timbers gehen in die Wildcard.
Okay, wir werden in der nächsten Folge dann sehen, ob sich das so bewahrheitet hat. Du hast sie gerade schon mal erwähnt, San Diego. Die kampieren da oben auch schon wieder eine ganze Weile. Und man muss schon sagen, für die läuft die Saison wirklich gut. Also die machen ihren Job sehr, sehr gut und sind, wenn ich ehrlich bin, weiterhin so ein Team, was gar nicht so groß auffällt. Die holen sich ihre Punkte, nicht wahnsinnig spektakulär, aber so, dass es reicht, dass man am Ende plötzlich, was heißt plötzlich, sie sind ja schon seit längerer Zeit, da oben auf der Eins steht. Und auch Vancouver hat sich in den letzten Monaten, also in den letzten zwei Jahren, sagen wir es mal so, ja, hervorragend entwickelt. Auch da hat man sehr gute Arbeit gemacht. Auf drei ist Minnesota, die auch so eines dieser eher unauffälligeren Teams sind. Die holen sich nicht die wahnsinnig krass teuren Spieler, die jeder kennt, sondern die bauen sich so ihr Team zusammen und holen die Punkte, die sie brauchen. Deswegen stehen sie über dem LAFC, deswegen stehen sie über Seattle. Gut, und gefolgt von Austin und den Timbers. Aber ihr hattet ja übrigens Derby gegen die Timbers. Wie lief's denn?
Herr Fragende Fernandes, ob er doch läuft. Ja, was soll ich sagen zum Derby? Ist immer wieder schön, gegen die Timbers zu spielen. Es brennt so ein bisschen, sage ich mal. Gerade so dieses Derby-Feeling. Gut, ich muss zugeben, bei den Timbers ist dieses Fieber oder auch bei Vancouver einfach kleiner, als wenn jetzt zum Beispiel das Ruhrpott-Derby ansteht. Weil da brenne ich einfach viel mehr drauf. Aber das ist halt auch historisch verbunden. Trotzdem ist es immer wieder hitzig auf dem Feld, auf den Rängen. In den meisten Teilen aber auch fair. In dem Fall war es fair bis zur 96. Minute. Da hat halt eventuell ein Spieler von Seattle, ja, ein Spieler von den Timbers böse gefoult. Und ich habe vorhin schon zu Anne gesagt, ich frage mich wirklich, also der Schiedsrichter hat zunächst die gelbe Karte an Husniak gezeigt oder gegeben. Ich habe die Szene gesehen und ich habe mir die Frage gestellt, wie zum hier irgendwie Bezeichnung einfügen, wie zum Geier konnte oder ist er da rausgelaufen? Also jeder hat gesehen, wirklich. Ich vermute sogar, das hätte einen Ravi Mascherano gesehen, wenn es jetzt Busquets wäre, von oben, vom Zuschauerrang aus, dass es eine klare rote Karte ist, weil da gibt es keine zwei Meinungen. Er hat den halt übelst weggesenzt. Der kam halt angesprintet von 10 Metern und er wollte nur ihn. Wirklich, er wollte nicht den Ball, er wollte nur ihn. Er wollte zeigen, das ist ein Derby. Das lobe ich mir, die Einstellung. Ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht. Aber es ist halt eine rote Karte, wenn du ihn halt da triffst. Und er hat ihn halt an einer Stelle getroffen, wo er die Verletzung des Gegners in Kauf nimmt. Und das ist nicht cool. Er hat deswegen zu Recht die rote Karte bekommen und darf jetzt die nächsten Spiele zuschauen.
Ja, also er stand außerhalb des Stadions, hat von da aus Anlauf genommen und ist ihm dann von hinten reingegrätscht. Ganz klares Ding. Ja, sah der Schiedsrichter ja eben nicht so. Musste dann nochmal rausgehen, sich die Videoaufnahmen ansehen aus vier verschiedenen Perspektiven. Vielleicht wollte er aber auch nur das Stadionmikrofon nochmal prüfen, ob es funktioniert. Ansonsten, ja, die Partie ging 1-0 war es, glaube ich, aus, oder?
Korrekt.
Dementsprechend also keine keine wahnsinnig spektakuläre Partie in dem Fall. Aber mal wieder ein Derby und die rote Karte war tatsächlich ganz interessant. Was ist denn deiner Vermutung nach, welches Team wird in der Western Conference dann sich auf den oberen Plätzen tummeln? Haben deine Sounders noch die Chance auf ein Heimrecht?
Theoretisch ja. Dazu müssten aber San Diego, Vancouver, Minnesota und der LAFC in der ersten Runde verlieren. Dann ja. Dann haben wir Heimrecht. Also
easy.
Kurz gesagt, Heimrecht in Runde 1 haben wir nicht. Heimrecht ab Runde 2 könnten wir haben. Heimrecht im Finale des MLS Cups bezweifle ich auch. Das Glück ist für die Welt hier vermutlich hold. Wenn die so weit kommen. Nein, Sounders haben noch 2 Spiele. Der LAFC zum Beispiel 3. Also auch die könnten eventuell sogar noch auf Platz 1 steigen, wenn alles gut läuft. Wenn die sehr viel Glück haben, aber das halte ich wirklich für unrealistisch. Und ja, es wird sich zeigen. Also ich glaube, auch da wird sich nicht mehr so viel ändern. Die Sounders haben, wie gesagt, eigentlich Platz 5 safe. Gut, Austin kann auch auf 50 Punkte kommen. Auch hier, Tiebreak wäre dann auf Seite von Austin. Aber ich glaube es auch nicht. Also, da wird sich nicht mehr viel drehen und ändern.
Ja, ich denke auch, dass das an der Stelle schon recht, sich alles recht etabliert hat, wie es dann am Ende auch aussehen wird. Da wird sich jetzt wirklich nur noch groß um die letzten Playoff-Plätze in der Western Conference gestritten. Beim Rest sehe ich jetzt auch nicht mehr so eine wahnsinnig große Änderung. Außer vielleicht, wie du es schon gesagt hattest, dass die Timbers dann noch mal ein bisschen ins Stolpern geraten.
Ja, aber das sage ich übrigens nicht, weil es die Timbers sind, sondern weil sie einfach nicht so das gute Momentum aktuell haben. Beziehungsweise das Momentum nicht auf ihrer Seite ist.
Die Frage ist ja, gibt es jetzt am kommenden Wochenende ein Spiel, was du unbedingt empfehlen würdest? Wo du sagst, das muss man sehen.
Man darf ja nicht vergessen, es ist ja jetzt noch nicht der sogenannte Decision Day und es ist noch nicht der letzte Spieltag, sondern es sind ja nur eine Handvoll Spiele. Du hast ja, okay, eineinhalb Hände voll. Ich denke, Miami gegen Atlanta ist immer empfehlenswert, einfach weil es
weil beide Teams keine Verteidigung haben?
Nein. Einfach weil es auch in den Playoffs letztes Jahr ein Highlight war, das Spiel. Aber klar, Saisonende ist vielleicht die Luft draußen. Orlando gegen Vancouver, Osten gegen Westen, das ist auch definitiv interessant und packendes Spiel. Wobei ich natürlich eher auf Seiten der Whitecaps bin. Aber es kommt natürlich immer drauf an. Also Heimspiel Orlando ist auch ekelhaft. Aber auch die wollen natürlich was machen. Auch die wollen irgendwie noch auf Platz 4 oder besser. Ja, also das ist in meinen Augen Spiel der Woche. Natürlich Seattle gegen Salt Lake, da wird sich mich wieder freuen. Da wird auch Salt Lake vermutlich wieder gewinnen, weil ich kann mich an keinen Sieg gegen Salt Lake erinnern, auch wenn es da wahrscheinlich Dutzende gibt. Und Austin gegen LAFC auch. Gutes Duell im Westen. Austin will vielleicht noch irgendwie sich verbessern, irgendwie Platz 5. Wenn es sich reizt, aber gut, du spielst gegen den LAFC. Wenn du am Ende Fünfter bist, spielst du auch gegen den LAFC wahrscheinlich. Deswegen willst du dir wahrscheinlich eher aus dem Weg gehen.
Ja.
Wird sich zeigen. Aber wie gesagt, wenn ihr euch ein Spiel anschauen wollt, dann schaut euch doch Orlando gegen Vancouver an.
Hast du ansonsten noch etwas?
Jein, es ist ja die Woche drauf, ist ja wie gesagt der Decision Day. Da ist ja einmal um 12 Uhr oder Mitternacht deutscher Zeit und um 3 Uhr die Spiele. Es war leider echt spät Vielleicht werde ich mir den ersten Slot irgendwie anschauen. Muss ich mal natürlich noch schauen. Ansonsten genießt die Woche. Momentan sind viele krank. Ich bin auch ein bisschen erkältet, deswegen an alle eine gute Besserung.
Letzter Satz, bevor wir es vergessen. Vancouver hat sich einen Titel geholt. Thomas Müller mit seinem 300. Tor war es, glaube ich, gewesen. Sie sind kanadischer Champion geworden, quasi das Pendant zum US Open Cup und dementsprechend ebenfalls für den Champions Cup qualifiziert. Damit soll es das aber für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin steht vielleicht schon das ein oder andere doch nochmal fester fest. Und gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Instagram unter MLS Supporters Germany, auf Twitter ebenfalls unter dem gleichen Namen oder unter Box2Box und auf Facebook unter US Soccer News. Habt eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.